Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nachdem wir uns zuletzt mit dem Hohelied Salomos aus dem Alten Testament beschäftigt haben, wechseln wir nun wieder ins Neue Testament. Der Brief des Apostels Paulus an die Kolosser steht nun auf dem Programm. Wir werden uns zunächst mit den Umständen befassen, in welchen der Brief geschrieben wurde, um somit auch manche Themen und Aussagen im Kolosserbrief besser verstehen zu können. Der Kolosserbrief im Neuen Testament wurde vom Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Kolosse geschrieben. Kolosse gehörte zur Provinz Asia, einem Gebiet, das in etwa dem der heutigen Türkei entspricht. Die Stadt lag am Fluss Lykos in einem fruchtbaren Tal. In neutestamentlicher Zeit war die Stadt Ephesus die bedeutendste Metropole Kleinasiens. In den Jahrhunderten davor spielte aber auch die Stadt Kolosse eine bedeutende Rolle. Sie war als große und reiche Stadt bekannt gewesen, denn Ephesus und Kolosse im Südosten waren durch eine große, uralte Handelsstraße miteinander verbunden, die bis nach Persien führte. Diese berühmte Handelsstraße verband den griechisch-römischen Kulturkreis am Mittelmeer mit dem persischen Meerbusen. Sie lief von Ephesus über Laodicea, Kolosse, Antiochien in Pisidien, Ikonium, Lystra, Derbe, Tarsus, Issus, nach Syrien, Mesopotamien, Medien und eben Persien. Der Kolosserbrief ist einer der sogenannten Gefängnisbriefe von Paulus. Diese Briefe entstanden vermutlich noch vor dem Jahr 60 nach Christus. Antike Geschichtsschreiber berichten, dass ein schreckliches Erdbeben zur Zeit des römischen Kaisers Nero die drei Städte Kolosse, Laodicea und Hierapolis in Trümmer legte. Paulus hat auf seiner zweiten und dritten Missionsreise in dieser Gegend Kolosse nie besucht. Ein Mitarbeiter des Paulus namens Epaphras gründete die Gemeinde in Kolosse. Als Paulus in Gefangenschaft weilte, überbrachte Epaphras dem Apostel Kunde von der Liebe der Kolosser zu dem Apostel und erstattete ihm Bericht über den geistlich guten Zustand der Gemeinde. Dann machte Epaphras aber auch Mitteilung von der Gefahr durch Irrlehren, die in die Christenschar von Kolosse eingebrochen war. Aus Kolosser 4 geht hervor, dass Epaphras nicht gleich von dem gefangen gehaltenen Apostel Paulus nach Kolosse zurückgekehrt ist. Im Philemonbrief ist davon die Rede, dass Epaphras als Mitgefangener die Haft des Apostels Paulus wohl freiwillig geteilt hat. Der Brief an die Kolosser wurde deshalb durch den Boten Tychikus übermittelt. Tychikus ist derselbe Bote, dem auch der Epheserbrief anvertraut wurde. In seiner Begleitung befand sich der Sklave Onesimus, der den Philemonbrief als ein prächtiges Empfehlungsschreiben mit im Gepäck hatte. Obwohl Paulus die Gemeinde von Kolosse nie besucht hatte, hielt er es doch für ratsam, einen Brief an sie zu schreiben. Paulus fühlte sich gleich einem geistlichen Vater oder Mitbegründer verantwortlich. Tatsächlich berührte Gott durch Paulus unzählige Menschen im Römischen Reich. Sie fanden zum Glauben an Christus und ließen sich in ihrer neuen Identität in Rom und all den anderen Städten nieder. So war es sehr gut möglich, dass Christen auch nach Kolosse kamen. Kolosse lag rund 150 Kilometer östlich von Ephesus. In Ephesus hatte Paulus 3 Jahre verbracht, wovon er 2 Jahre in der Schule des Tyrannus lehrte. Eine aufstrebende Zivilisation griechischer Kultur und wachsender römischer Vorherrschaft prägten diese Zeit in Kleinasien. Die Menschen waren mobiler, so dass auch Christen aus Ephesus wahrscheinlich nach Kolosse zogen. Ja, Kleinasien war zur Zeit der Gemeinde in Kolosse ein kulturelles Zentrum. Gleichzeitig nahmen auch heidnische, gottlose und okkulte Lehren und Praktiken zu. Vor allem die Denkweise des Gnostizismus herrschte vor und führte zu Irrlehren in der Gemeinde. Es gab viele Ausformungen des Gnostizismus in Kolosse. An drei Schlüsselpunkten konnte man die sogenannten Gnostiker identifizieren. Erstens an ihrem exklusiven Geist. Sie betrachteten sich als Aristokraten der Weisheit. Sie hatten das Wissen schlechthin und taten so, als ob sie ein Weisheitsmonopol besäßen. So gingen sie davon aus, die ultimative Erkenntnis zu haben und mit ihrer Erkenntnis dem Apostel weit überlegen zu sein. Paulus warnte sie und stellte ihnen Christus entgegen. In Kolosser 1, Vers 28 lesen wir: Den, nämlich Christus, verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Alle Vollkommenheit und Weisheit ist allein in Christus, betont also Paulus. Zweitens, die Gnostiker, also die Vertreter des Gnostizismus, stellten in Kolosse eine neue spekulative Lehre über die Schöpfung auf. Sie behaupteten, dass Gott die Welt nicht direkt schuf, sondern er habe ein Wesen geschaffen, dieses wiederum ein weiteres und so weiter, bis ein Wesen schließlich das physische Universum geschaffen habe. In dieser Lehre kam Christus nur als ein Geschöpf in der langen Kette von Geschöpfen vor. Paulus lehnt diese Irrlehre ab und nimmt unter anderem im Kapitel 1, Vers 15 darauf Bezug. Er schreibt: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das dritte Merkmal der gnostischen Lehre war ihr ethischer Schwerpunkt. Gnostiker vertraten einerseits eine enthaltsame Lebensweise, andererseits unbegrenzte Zügellosigkeit. Der enthaltsam denkende Einfluss stammte von den griechischen Stoikern. Die moralische Zügellosigkeit, nach dem Motto »Alles ist erlaubt«, dagegen von den Epikureern. Paulus lehrt die Christen in Kolosse, dass beides nicht die Rettung ist. Christus rettet von Sünde, er befreit davon, sündigen zu müssen. Und er schenkt uns die Freiheit, Gottes Gaben als solche anzunehmen. In den Kapiteln 2 und 3 geht er darauf ein. Was Paulus im Kolosserbrief schreibt, ist ein sicherer Wegweiser durch diesen Irrgarten von Lehren, in dem die Christen in Kolosse sich sowohl nach links als auch nach rechts verirren konnten. Darüber hinaus sind die Ausführungen im Kolosserbrief für Christen aller Zeiten eine Anleitung und Stärkung im Glauben. Da geht es um ganz grundlegende Fragen. Wie ist Gott? Was tut er? Was erwartet er von uns? Was gibt er uns durch seinen Sohn? Es gibt ja viele Lügen und Falschanweisungen auf moralischer Ebene. Christen müssen sich deshalb sicher sein, was der Wahrheit Gottes entspricht. Schon immer besteht die Gefahr im Christentum, dass es stagniert und zu einem reinen Ritual wird. Christliches Leben ist dann nur Routine, oder aber Gott wird wegrationalisiert. Ohne Gott gibt es jedoch keinen Maßstab mehr. Es entstehen dann immer wieder neue ideologische Gedankengebäude, wie ein Leben ohne Gott angeblich perfekt funktionieren kann, angefangen bei der Entstehung des Lebens. Ein Verfechter der liberalen Theologie fragte mich zum Beispiel einmal: Welche Inspirationstheorie vertreten Sie? Und ich antwortete: Ich vertrete keinerlei Theorie. Ich glaube, dass das Wort Gottes das ist, was es von sich sagt, nämlich die Offenbarung Gottes. Das ist keine Theorie, sondern die sichtbare und lesbare Mitteilung eines Autors, nämlich Gottes. Der Kolosserbrief richtet unsere Aufmerksamkeit auf das Haupt der Gemeinschaft, der an Christus Gläubigen, nämlich auf Christus selbst. Im Mittelpunkt des Themas steht nicht der Leib Christi, also die Gemeinde, sondern Christus selbst. Er ist das Zentrum, um das sich das ganze Leben des Christen dreht. Paulus stellt Christus den Kolossern groß und klar vor Augen. Nur wenn sie fest in ihm verankert sind, gehen sie nicht anderen Lehren auf den Leim. Das ist heutzutage ebenso entscheidend wichtig wie zu Paulus' Zeiten. Immer wieder kommen neue Versuche auf, etwas zu Christus hinzuzufügen oder von ihm wegzunehmen. Selbst die älteste Irrlehre ist immer wieder in einem neuen Gewand zu finden. Christentum, das ist Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, heißt es in Kapitel 2, Vers 9. Alles, was sie suchen, finden sie in Christus. Charles Spurgeon hat einmal gesagt, »Schaue auf deine Niedrigkeit, dann sei demütig. Schaue auf Jesus, er ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben, und dann sei froh. Es wird dir viel Rückschläge ersparen, wenn du immer daran denkst, dass du in Jesus bist. Er ist dein Alles.« In diesem Sinne antwortete auch Paulus im Kolosserbrief auf die Irrlehren dort, die das Christentum, das durch die Apostel gelehrt wurde, ergänzen wollten. Das Christentum sollte einerseits ergänzt werden durch eine höhere Heiligkeit und andererseits durch eine höhere Erkenntnis. Paulus weiß, dass das menschliche Herz, wenn es nicht in Christus ist, immer die Tendenz hat, Erlösung durch eigene Anstrengungen und Bemühungen im Handeln und Denken zu vervollständigen und zu erwirken. Als Antwort redet er nicht dagegen, sondern stellt die einzigartige göttliche Würde und Herrlichkeit der Person Jesu Christi wunderbar und kristallklar in den Mittelpunkt. Christus ist ewig, schon vor der Welt dagewesen und überweltlich erhaben über alles Geschöpfliche, auch über Engel und Geistermächte. Die Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Er ist der Erlöser. Neben ihm gibt es kein Geistwesen als Mittler unseres Heils. Er ist das Haupt der Gemeinde. In Christus allein ist nicht nur die Erlösung in vollem Maße durchgeführt, sondern in ihm kann auch jeder zur Vollkommenheit heranreifen. In ihm ganz allein. Wer Christus erkennt und in ihm lebt, bedarf keiner Weltweisheit oder trügerischen Philosophie. Denn in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Paulus weiß, wer einmal diese Herrlichkeit geschaut hat, wird nicht mehr leicht von den Ersatzversuchen der Irrlehren getäuscht. Soweit, liebe Hörer, eine kurze Vorstellung der Hintergründe des Kolosserbriefes, der von dem Apostel Paulus verfasst wurde. Sein Ziel ist es, seine Glaubensgeschwister in Kolosse dazu zu ermutigen, sich einzig und allein an ihrem Erlöser zu orientieren, ihn stets vor Augen zu haben und in ihm zu bleiben. Wir starten nun konkret mit den beiden ersten Versen in Kapitel 1, dem Eingangsgruß. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus schreibt als Apostel Christi Jesu und fügt dabei hinzu, durch den Willen Gottes. Christus nämlich war ihm begegnet und hat ihn berufen, in Christi Vollmacht Botschafter zu sein. Wie wichtig ist diese Tatsache? Denn wir haben es hier ja mit einem Mann zu tun, der erst kurze Zeit nach der Kreuzigung Jesu ein Christ wurde. Aber er hatte den Auferstandenen selbst gesehen. Paulus kannte Petrus, Johannes und Jakobus. Er ist also ein bevollmächtigter Gesandter Christi, wie die anderen Apostel auch. Und dieser Apostel Paulus redet nun auch zu uns. Beauftragung und Bevollmächtigung geschehen allein nach Gottes Willen. Deshalb meine ich, dass es für jeden Christen wichtig ist, nach Gottes Willen zu fragen. Lebe ich heute im Willen Gottes? Diene ich Christus? Bin ich am rechten Ort? Tue ich das, was Christus will? Es ist Gottes Wille, dass jeder Christ eine Aufgabe in der Gemeinschaft der Christen verrichtet und dabei das macht, was Jesus für ihn vorsieht. Manche Christen jedoch sind einfach zu aktiv und tun nicht unbedingt das, was sie sollen. Sie laufen Gefahr, es anderen einfach nur nachzumachen. Die anderen machen es ja auch so, also ist es richtig. Ja, sie denken dann, es sei christlich. Ich halte es für wichtig, dass wir unsere unterschiedlichen Gaben und Aufgaben tatsächlich erkennen und stets nach dem Willen Gottes fragen. Paulus jedenfalls war im Dienst als Apostel und schrieb als solcher an die Christen in Kolosse. Wie nennt er sie in Vers 2? Es sind die Heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Paulus spricht hier nicht von zwei Gruppen, vielmehr sind die Heiligen die Gläubigen in Christus. Und die Gläubigen in Christus, sie sind heilig. Nicht etwa, weil sie besonders gut sind, sondern weil sie für Gott abgesondert und eingesetzt sind. Und wer sind nun diese Brüder und was ist mit den Schwestern? Nun, nirgendwo in der Bibel schließt Christus Menschen aus, und Paulus tut es gewiss auch nicht. Es geht hier um die Glaubensgeschwister, also um alle Mitchristen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus, heißt es ausdrücklich im Brief des Paulus an die Galater. Kehren wir zurück zum Eingangsgruß des Paulus an die Kolosser. Er nennt sozusagen zwei Ortsangaben, nämlich in Kolosse und in Christus. In Wirklichkeit geht es hier natürlich um einen Ort und um eine Beziehung. In welcher Stadt sie sind, ist nicht so wichtig. Jedoch in welcher Beziehung die Christen stehen, das ist entscheidend. Aus und durch Christus leben wir. Wenn wir in ihm bleiben, bleibt er in uns. In ihm haben wir auf Erden schon Vollmacht, Frieden und Freude und in Zukunft einen Ort zum Leben. Die Empfänger des Briefes befanden sich in der Stadt Kolosse, ihrem irdischen Wohnort, den sie bei der Mobilität des damaligen Weltreiches leicht auch wechseln konnten oder auch mussten. Gott sei Dank aber sind sie auch in Christus. Ihr ist ihr grundsätzlicher und bleibender Ort, der ihr ganzes Dasein bestimmt. Außerdem sind die Glaubensgeschwister in Kolosse durch Christus wirklich verbunden mit Paulus. Er ist der bevollmächtigte Botschafter Christi und sie sind für sein Wort offen. Es ist nicht entscheidend, aber auch nicht bedeutungslos für das Leben dieser Christen, dass sie in Kolosse wohnen. Unser Wohnort kann nämlich unser äußeres Schicksal bestimmen und uns auch innerlich spürbar beeinflussen. Wie wunderbar ist es da, in Christus geborgen und auch verbunden zu sein mit den Christen an anderen Orten. Paulus weiß darum und gibt ihnen schon im Gruß eine große Zuversicht. Er sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. In vielen Übersetzungen wird ergänzt, sei mit euch. Es handelt sich also um einen Segenszuspruch. Die Empfänger des Briefes können ganz gewiss sein, sie haben die richtige Position, nämlich in Christus. Er entfaltet in ihrem Leben die volle Gnade und den Frieden vom Vater. Mit dieser Zusage schon im Eingangsgruß legt Paulus ein entscheidendes Fundament, das trägt. Aber wir ahnen schon, dass der Glaube der Kolosser durch Lügen und Irrlehren angefochten wird. Durch Ideologien, die etwas hinzufügen wollen, was angeblich nötig ist, um zu Gott zu kommen. Der Apostel kämpft und wettert nicht dagegen, sondern er sagt, was Tatsache ist, nämlich, ihr habt die ganze Gnade und den vollen Frieden direkt von Gott, unserem Vater. Christus hat dies schon vollbracht. Paulus erinnert die Kolosser an das, was er und alle Christen, wie auch diejenigen in Kolosse, von Anbeginn glauben. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. So kann man es nachlesen in der Apostelgeschichte. Paulus weiß, wie wichtig jetzt die Erinnerung an die volle Gnade Gottes ist. Er für sich hat eine Entscheidung getroffen. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Deshalb muss jeder Christ aufmerksam und wach, scharfsinnig und vom Heiligen Geist erfüllt sein. so wie es im ersten Petrusbrief gefordert wird. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir tun gut daran, uns persönlich immer wieder bewusst zu machen, dass unsere ganze Hoffnung darauf beruht, dass er uns gnädig ist. Paulus nennt es im 2. Thessalonicherbrief eine gute Hoffnung durch Gnade. In ihr liegen aller Trost und alle Stärke. Zitat: Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Bereits ganz am Anfang seines Kolosserbriefes stellt sich der Apostel Paulus gemeinsam mit den Christen der Gemeinde auf das Fundament der Gnade durch Christus. Das ist ein guter Start, wie ich finde, und diese Grundlage ist gewissermaßen Programm für den ganzen Kolosserbrief. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.